Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Heute umzäunt, umhegt, eingefriedet diese Echtzeitausgabe über Menschen am Zaun. Wir schauen uns Zäune, Grenzanlagen und Sicherheitskonzepte näher an und wir suchen auch nach den Öffnungen und Löchern.
Ein Zaun trennt zwei Bereiche dauerhaft oder auf Zeit durch eine von Menschen geschaffene Grenze.
Das Wort Zaun ist mit dem englischen Begriff Town, also der umzäunten Stadt, verwandt.
Also in Amerika hat man das ja gar nicht, aber da sind die Leute auch nicht so übergriffig.
Trump war clever, dass er das Thema unkontrollierte Grenzen zu seinem Thema gemacht hat.
Die bewährten Zäune auf Berliner Dächern wirken besonders martialisch.
Naturdraht. Man muss vielleicht nicht immer eine Wand mit Holzzäunen hinsetzen zum Nachbarn.
Wenn es um Glück gibt, es die räumliche Distanz.
Ja, das mit dem Glück oder Unglück der räumlichen Distanz, das wird uns in dieser Echtzeitausgabe über Zäune auch am Rande zumindest beschäftigen. Unglück zum Beispiel da, wo der Zaun zwei Staaten trennt, die USA und Mexiko. Hochbewacht immer mehr und für Menschen ohne die nötigen Papiere unüberwindbar. Einen kleinen Bereich gibt es aber, wo sich Verwandte und Freunde beider Seiten wenigstens sehen, unterhalten und ein bisschen berühren können. Der sogenannte Friendship Park. Katharina Wilhelm hat sich diese Zone der Begegnung angeschaut, die übrigens nur am Wochenende zugänglich ist.
Die 21-jährige Elda Carrillo lacht. Sie hat sich hübsch gemacht für diesen besonderen Tag. Ein blaues Kleid, glitzerndes Augen-Make-up. Sie steckt ihre Finger durch das engmaschige Gitter. Sie, Elda, ist auf der US-amerikanischen Seite. Ihr Großvater jenseits des Zauns in Mexiko. Sie sehen sich heute zum ersten Mal nach 10 Jahren wieder.
Es sind gemischte Gefühle. Ich bin glücklich, ihn zu sehen und gleichzeitig traurig über die Umstände. Denn eigentlich würde ich ihn gern umarmen, doch das dürfen wir nicht. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten.
Elda kann nicht zu ihrem Großvater reisen, weil sie keine gültigen Papiere hat. Sie ist als Minderjährige illegal in die USA eingewandert. Unter der Obama-Regierung konnte sie durch das sogenannte DACA-Programm eine Art Aufenthaltserlaubnis erwerben. Donald Trump hat diesen Status aufgehoben. Der Friendship Park entlang der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze ist die einzige Möglichkeit für Elda, Verwandte aus Mexiko zu sehen oder zu berühren. Die US-Grenzschutzbehörde erlaubt einen minimalen Kontakt zwischen beiden Seiten. Durch einen Teilbereich des Grenzzaunes kann man einen kleinen Finger stecken. Sehen kann man die andere Person aber eher schlecht.
Normalerweise gehen wir an eine andere Seite. Dort sieht man die andere Person besser. Aber dort dürfen wir uns nicht berühren.
Das erzählt mir Leslie. Die 16-Jährige ist mit ihrer Mutter und ihren 4 Geschwistern regelmäßig am Grenzzaun, um ihre Großeltern zu sehen. Auch sie kommen aus Mexiko. Auch sie haben einen Aufenthaltsstatus, der es ihnen nicht erlaubt zu reisen. Die 16-Jährige empfindet den Zaun nicht per se als bedrückend, sondern eher als coolen Ort, der fototauglich ist.
Es ist ein schöner Ort. Ich kann den Ozean sehen. Hier ist irgendwie ein anderer Vibe.
Die Grenze verläuft hier bis in den blitzblauen Pazifik hinein. Leslie macht Selfies für Instagram, während ihre Mutter mit den Verwandten spricht. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko gehört zu den vielleicht derzeit bekanntesten Grenzen der Welt. Hunderttausende versuchen jedes Jahr, diese Grenze zu passieren. US-Präsident Donald Trump will deswegen die Hürde zwischen beiden Ländern weiter ausbauen. Eine Mauer bauen eben. Der Streit um diesen Bau lockt immer mehr Touristen an, erzählt mir Pedro Rios. Er ist Direktor eines US-mexikanischen Grenzprogramms.
Seit 2 Jahren ist die Grenze ein Thema in den Nachrichten. Viel mehr als in den Jahren davor. Die Leute wollen sehen, was hier los ist.
Am Wochenende führt seine Organisation die Interessierten an den Zaun. Es seien viele Neugierige dabei. Menschen, die den Zaun befürworten und Menschen, die ihn erschreckend finden. Dass Donald Trump den Grenzzaun zu seinem Lieblingsthema erklärt hat, das besorgt Petero.
Trump was clever in using the topic of immigration and this false idea of uncontrolled borders to launch his campaign and specifically targeting Mexico.
Trump war clever, dass er das Thema Migration und unkontrollierte Grenzen zu seinem Thema gemacht hat. Vor allem, weil er Mexikaner attackiert und sie als Kriminelle bezeichnet. Ich habe Sorge, dass dieses Thema uns weiter spalten wird und dass Migranten, die hier Asyl suchen, als Sündenböcke herhalten müssen.
Der Grenzzaun ist natürlich hochsymbolisch. Für die einen repräsentiert er die Macht der USA, deren Durchsetzungskraft bei der Einwanderungspolitik. Andere denken an die Auffanglager für Migranten, in denen schlimme Bedingungen herrschen, auch für Kinder. Für einige andere symbolisiert er wohl auch ein Stück Hoffnung. Wer es bis hierhin schafft und noch ein kleines Stückchen weiter, der hofft darauf, einen Asylantrag in den USA stellen zu können. So wie Henry Lasso, der auf der mexikanischen Seite steht. Er ist aus Kuba geflohen, erklärt er mir. Seine Freundin Ellie, die bei mir auf der US-Seite steht, übersetzt.
Er war über ein Jahr im Gefängnis. In seiner Zelle konnte er nicht mal seine Hände sehen. Und das, weil er ein Lied über die Freiheit Kubas gesungen hat. Es heißt »Der falsche König«. In Kuba darf er nicht mehr auftreten. Und sie bedrohen ihn dort.
Durch den Sound zeigt er mir sein Musikvideo, das er auf YouTube hochgeladen hat. Das Video ist mit Bildern von Fidel Castro gespickt. Die Musikrichtung heißt Reggaeton und eigentlich geht es in diesen Liedern eher um Liebe, Sex und Frauen. Henry wollte anscheinend lieber über die bedrückenden Verhältnisse in Kuba singen. Nun ist er hier und hofft auf Asyl in den USA als politisch Verfolgter. Ende September ist sein nächster Gerichtstermin in San Diego, erzählt er. Er hofft, dass er dann permanent auf der anderen Seite des Zauns bleiben darf.
Katharina Wilhelm über die Friendship Zone an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Ein Ort der Begegnung oder ein etwas weniger blickdichter Zaun, könnte man vielleicht sagen. Sicherheit ist ein großes Thema. Das war mal so ein Satz aus dem Film Netto mit Milan Peschel. Und an dieser Tatsache hat sich nichts geändert. Wir wissen aus anderen Ländern, etwa Südafrika, je größer die Ungleichheit, die sozialen Gegensätze in einer Gesellschaft sind, desto mehr verschanzen sich diejenigen, denen es besser geht, vor allen anderen. In dieser Echtzeitausgabe über Menschen am Zaun wollen wir deshalb mal diese Zäune und Barrieren anschauen, die sich Privatleute hierzulande errichten lassen. Gerd Kupferer ist Fachmann auf dem Gebiet, leitet die Abteilung Premium Private bei der Sicherheitsfirma Securiton. Herr Kupferer, wer sind denn so Ihre Kunden?
Ja, zu unserem Kundenklientel gehören sogenannte Vermögensinhaber und Personen, die im öffentlichen Interesse stehen.
Okay, Vermögensinhaber heißt Reiche.
Kann man so.
Reiche und Berühmte.
Kann man so deuten, ja.
Und gibt es da regionale Schwerpunkte?
Kann man so nicht sagen. Also man muss dann auch festhalten, dass unsere Klienten in aller Regel mehrere Liegenschaften haben. Und so wandern wir natürlich mit und gestalten dort die sicherheitstechnische Maßnahme.
Das heißt, Sie betreuen da langfristig, ja?
Absolut korrekt, ja. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Reiche. Und ich habe dann noch Prominente dazu gesagt. Das heißt, es geht nicht nur um den Schutz des Vermögens, der Reichtümer, sondern auch um den Schutz der Familie oder der Personenschutz oder was?
Ja, das ist eigentlich ein Mix aus all dem. Zum einen Schutz der Privatsphäre, das steht ja ganz auch vorne mit im Sicherungskonzept. Und wir nennen ja unser mehrstufiges Zonenkonzept auch gern technisches Personenschutzkonzept.
Wow. Mehrstufiges Zonenkonzept, was ist das?
Das beginnt eigentlich, wie Sie vorhin gesagt haben, an der sogenannten Grundstücksgrenze. Wir beginnen mit der Detektion der Einfriedung. Das kann natürlich durch Sicherheitszäune in Verbindung mit Videoanalyse erfolgen. Die zweite Zone ist dann die Härtung der Fassade, also da reden wir dann von Sicherheitsfenster, Sicherheitstüren. Und in dem Zug im Haus kommt natürlich die komplette Sicherheitstechnik, die elektronische mit dazu, wie Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage. Die Bedienung, eine schöne Visualisierung und als dritte Stufe sogenannte Rückzugsraum oder Rückzugsbereich.
Im Haus?
Im Haus.
Wofür?
Für die Personen, dass die sich im Ernstfall in den sogenannten Rückzugsbereich zurückziehen können, sind abgeschottet und können so lange abwarten, bis die Interventionen eintreffen bzw. dann die Polizei vor Ort sein wird.
Ich habe das mal in Südafrika gesehen. Da gab es dann in den Häusern sogenannte Rape Gates. Also das waren so auch Räume mit einer Sicherheitstür, um sich vor einer Vergewaltigung zu schützen. Ist es sowas Ähnliches? Also es geht dann vielleicht nicht um Vergewaltigung, aber so ein Raum, wo man warten kann, bis die Polizei kommt.
Genau.
Wo dann der Eindringling im Haus ist, aber nicht zu einem kommen kann.
Absolut korrekt.
Wie ist es denn überhaupt mit den Kunden? Also kommen die zu Ihnen, weil es wirklich einen Bedarf an mehr Sicherheit gibt oder weil einfach dieses Gefühl von Unsicherheit bei denen da ist?
Auch hier ist eine Kombination aus beidem. Also wir alle haben ja ein Grundbedürfnis an Sicherheit. Und das kommt natürlich jetzt mit dazu, auch wenn man die Lage hier in Deutschland sieht, beziehungsweise die allgemeine Sicherheitslage, die ja eher verschärft wird. Insofern ist das eine Kombination aus beidem.
Weil ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass hier in Deutschland dauernd Leute entführt werden.
Ja, das ist so, aber dafür sorgt man natürlich schon präventiv.
Sind diese Sicherheitsvorkehrungen denn sichtbar oder versucht man das eher so diskret zu machen?
Ja, das sind immer die Spannungsfelder, wo wir natürlich haben. Zum einen mit der Landschaftsarchitektur, mit der Innenarchitektur. Und wir können immer festhalten, so früh wie möglich, dass wir in eine Baumaßnahme einbezogen werden, desto stärker können wir natürlich diese Wahrnehmung vermeiden. Wobei im Außenbereich, in der Landschaftsarchitektur, darf man dann einen Grund auch nicht unterschlagen. Also sichtbare, funktionelle Videotechnik wie oder Sicherheitstechnik wie Videotechnik, das hat natürlich auch Präventionswirkung.
Stacheldraht?
Um Gottes Willen, nein.
Naja, das ist ja in anderen Ländern allgegenwärtig.
Ja, aber das ist bei uns so nicht angeboten oder auch akzeptiert.
Ist das denn ein wachsender Markt?
Es ist ein wachsender Markt, ja. Also zum einen nimmt natürlich die Anzahl der Vermögensinhaber zu und zum anderen ist es natürlich das Gefühl, das Bedürfnis nach Sicherheit, das die Personen haben wollen.
Und die kommen dann zu Ihnen schon in der Phase des Bauens oder des Umbaus? Haben Sie ja gerade gesagt, das ist dann besser, als wenn man nachrüsten muss?
Ja.
Und beziehen Sie quasi in diesen Bauprozess mit ein, ja?
Genau.
Was kostet sowas?
Das kann man so nicht sagen. Also das
anteilig
kann,
vielleicht an so Gesamtbaukosten?
Ja, da kann man sagen zwischen 10-20%.
Oh wow, das ist nicht so wenig.
In der Tat.
Herr Kupferer, ich könnte mir vorstellen, dass diese Palette, Sie haben ja da von diesem Drei-Zonen-Modell gesprochen, dass sich das gesamte Sicherheitskonzept durch die Digitalisierung in den letzten Jahren auch enorm verändert hat, oder?
Das muss man ganz klar feststellen. Also um ein Beispiel zu nennen, in unseren Sicherungsmaßnahmen haben die Klienten den Komfort, dass sie an das Gelände fahren können. Automatisch öffnen sich die Einfahrtstore, automatisch öffnet sich das Garagentor und danach schließt wieder alles, ohne dass die Klienten irgendwelche Bedienvorgänge durchführen müssen.
Das heißt, man setzt sich der Außenwelt dann gar nicht mehr aus?
Ja.
Und Sie selbst, Herr Kupferer, haben Sie auch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei Ihnen zu Hause vorgenommen?
Die Frage sollte man streichen.
Gerd Kupferer, Fachmann für Sicherheitstechnik für die oberen 500 Vermögensinhaber hierzulande. Da kommt also auf jeden Fall mehr zum Einsatz als nur ein Zaun.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Feuer?
Danke, nein.
Hä?
Ich habe gesagt, nein, danke, ich rauche nicht. Also ich brauche hier Feuer nicht. Verstanden? Ich brauch's nicht. Ich bin nicht Raucher.
Sind
wir bekloppt oder was?
Ich biete nur Feuer an. Ist nicht verboten, sowas.
Ja, Sie lassen mich jetzt in Ruhe. Ja, was wollen Sie denn von mir? Was wollen Sie?
Ich möchte Ihnen nur Feuer geben.
Okay, nochmal, ganz, ganz langsam. Ich rauche nicht. Ich habe nie geraucht und ich werde auch nicht anfangen damit. Ich brauche Ihr verdammtes Feuer nicht.
Wir klatschen nur. Wir sind ja Hoffenheimer, was?
Wieso klatscht ihr nur?
Wir sind taubstumm.
Wir beschäftigen uns in diesem Echtzeit-Podcast mit Zäunen, mit Abgrenzungen, nicht nur zwischen Staaten, sondern eben auch zwischen privat und öffentlich, zwischen arm und reich, zwischen privat und privat. Und hier geht es jetzt ab nach oben, denn auch auf Dächern werden Zäune errichtet. Und das ist vor allem in Berlin ein bemerkenswertes Phänomen, weil man hier ja früher noch auf dem Dach von Haus zu Haus, also quasi einmal um den Gründerzeitblock herumlaufen konnte. Und weil diese Geschichte eine Menge über die Entwicklung des hochpreisigen Wohnens erzählt. Matthias Finger war oben und sprach mit Menschen über das freiwillige Einhegen unter dem Himmel. Über Berlin.
Das Metallgitter zäunt einen Teil der gemeinschaftlichen Dachterrasse ein, wie im Zoo. In dem Gehege trinken stolze Eigentümer einer Dachgeschosswohnung im Sommercafé unter einem Sonnenschirm. Auf mehreren Mauern ringsumher zwischen den Häusern thront zusätzlich Stacheldraht. Solche ästhetischen Katastrophen sind Wirklichkeit auf Berliner Dächern. Dort, wo lange der Duft der Freiheit wehte. Großstadtmenschen konnten hier oben entlang spazieren, von Haus zu Haus. Eine von ihnen war die Architektin Anne Fenk.
Wir haben gepicknickt da oben, wir haben Musik gehört und wir haben oft Silvester oben gefeiert am Schornstein im tiefsten Schnee. Und man konnte tatsächlich einmal den gesamten Block umlaufen früher. Das geht heutzutage nicht mehr.
Mittlerweile markieren Mauern und Zäune die Grundstücksgrenzen auf den Dächern. Durchgang verboten. Passionierte Dachgänger vermissen die privilegierte Weltsicht.
Die Möglichkeit, die Stadt von oben anzuschauen. Und das ist schon noch sehr erhaben. Es ist auch ein romantisches und philosophisches Gefühl, wenn man die Stadt betrachtet. Und man kann extrem viel von oben sehen, was man halt von unten nicht erfahren kann.
Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut.
Das sogenannte Berliner Dach bietet sich zum Umherwandeln geradezu an. Zur Straßenseite hin gibt es vor, ein teures Spitzdach zu sein. Doch Richtung Hof fällt es nur leicht ab, aus Kostengründen. Die darunterliegenden Böden wurden oft zu Lofts umgebaut. Mit dem exklusiven Wohneigentum kam die Abschottung, meint Bezirksschornsteinfeger Alain Rapsilber aus Kreuzberg. Seit 30 Jahren ist er auf den Dächern unterwegs. So schlimm war es noch nie. Verständnis hat er trotzdem für die Sperranlagen.
Erstens wegen Einbrechern, die halt übers Dach laufen und dann halt in die, über die Dachgeschosswohnungen einbrechen möchten. Aber auch wegen der Privatsphäre. Man möchte nicht irgendwie da auf der Terrasse liegen. Auf einmal läuft da dann der halbe im Staat vorbei. Guck da mal.
Rapsilbers Kollegen bestätigen, im Prenzlauer Berg und im Friedrichshain werden besonders viele Dächer abgezäunt. Seit dem Mauerfall sind teure Dachgeschosswohnungen in den beiden Ostbezirken begehrt. Mit Absperrungen lebt der Mensch schon lange. Der Begriff Paradies bedeutet das Umzäunte. Mit der Sesshaftigkeit vor 10.000 Jahren beginnt der Mensch auch selbst das Land zu kennzeichnen. Die Germanen weisen mit Marksteinen Siedlungsgebiete aus. Zäune halten das Vieh zusammen und umschließen bald ganze Siedlungen zum Schutz vor Angreifern. Das Wort Zaun ist mit dem englischen Begriff Town, also der umzäunten Stadt, verwandt. Privateigentum schließlich macht den Zaun zum Erfolgsmodell, sagt Rousseau. Aha.
Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft.
Die bewährten Zäune auf Berliner Dächern wirken besonders martialisch. Schließlich bekommt sie kaum einer zu Gesicht, außer dem Schornsteinfeger.
NATO-Draht habe ich 3-4 Sachen, wo sie halt die Brandwände mit NATO-Draht zuziehen und dann so wirklich wie im Schwerstgefängnis da so 3 Meter hochgezogen haben, dass man da kaum noch durchgucken kann. Also es wird halt immer schwieriger, auch für uns als Schornsteinfeger, da relativ entspannt der Arbeit nachzugehen.
Früher konnte Alain Rapsilber alle Essen eines Häuserblocks in einem Rutsch kehren. Mittlerweile muss er die Treppen in jedem einzelnen Haus rauf und wieder runterlaufen. Das Leben am Zaun hat seinen Preis.
Und wenn die Zäune über einem sind, muss man unter ihnen hindurch. Matthias Finger über die neuere Entwicklung der Berliner Dachzäune. Das Einzäunen hat hierzulande einen besonderen Stellenwert. Zäune trennen den Privatbesitz von der Allgemeinheit, den Garten vom Umland oder das Stadtgrün von der Betonwüste. Gartenzaunmentalität ist der nicht unbedingt schmeichelhafte Begriff, der das deutsche Bedürfnis nach Abgrenzung auf den Punkt bringt. Wir wollen das anscheinend, ob dezent, kitschig oder monumental. Wie es zuletzt der Boom an Gabionen zum Beispiel gezeigt hat, also Natursteinbrocken in Metallgitter zu sperren und sich so vom Außen abzugrenzen. Aber es geht wohl auch anders. Meine Kollegin Susanne Balthasar hat sich auf die Suche nach dem schönen gelungenen Zaun gemacht. Hallo Susanne.
Hallo Marietta.
Ja, wo hat sie denn angefangen, die Suche?
Ich habe im Baumarkt angefangen, da wo die meisten Menschen ihre Zäune kaufen. Und die haben wirklich eine riesige Auswahl. Also 2000 Zäune bieten die an, die meisten davon dann aber im Katalog. Vor Ort haben die ungefähr 50 Zäune gehabt. Beraten hat mich Roland Herm von Hornbach in Pankow. Und der ist gelernter Gärtner und der mag Zäune.
Ein Zaun sollte eigentlich bloß immer einen Rahmen bilden und darin kommen dann halt die Pflanzen als Blickpunkt.
Aha. Der Garten ist das Bild und vom Zaun wird er dann gerahmt. Und welche Rahmen bietet der Baumarkt so an, Susanne?
Ja, vor allem die Klassiker, also Metallzäune, Maschendrahtzäune, Jägerzäune und vor allem haben die da ganz viel Holz. Das ist das, was sich gut verkauft. Preiswerte Holzzäune, die leicht zu montieren sind. Das sind große Holzelemente in Grau oder Naturfarben. Grau ist in der Stadt mehr gefragt, Naturfarben eher auf dem Land. Und dann gibt es in der Form 1000 Variationen, ganz simpel mit Querlatten oder verspielt mit Ornamenten im Abschluss. Ein paar niedrige Zäune habe ich gesehen, das sind dann die Vorgartenzäune, aber die meisten, die waren wirklich hoch.
Sichtschutz ist natürlich das ganz große Thema, ja. Wer arbeitet es jeden Tag unter Stress, gerade hier in Berlin, mit den vielen Menschen in Bus und Bahn oder auf den Straßen. Und da will man einfach irgendwann früh morgens seinen Kaffee in Ruhe trinken und abends auch mal die Füße hochlegen, ohne gestört zu werden, denke ich.
Ein Zaun ist also auch was, was einem Intimität verschafft.
Genau. Ich glaube, nur deswegen kaufen auch die Menschen Zäune.
Intimität. Also das klingt vielleicht schon mal etwas besser als Abschottung. Hast du im Baumarkt einen schönen Zaun gefunden?
Ja, also mir persönlich hat der Staketenzaun gut gefallen. Das sind locker von einem Draht zusammengehaltene spitze Stöcke und Stäbe. Die sind dann auch nicht so zurechtgeschnitten. Das sieht relativ natürlich aus. Und vor meinem geistigen Auge habe ich da gleich einen blühenden englischen Spätsommergarten gesehen auf dem Land. Das stelle ich mir dann wirklich idyllisch vor. Der Zaunexperte Roland Herm, der fand den auch ganz gut. Sein Lieblingsmodell war aber deutlich ausgefallener.
Ja, mal bloß im Katalog. Das sind zum Beispiel aus Metallplatten, da sind mit einem Laser Blumen oder auch Bambus reingeschnitten. Sowas ist ganz toll, weil ich bin der Auffassung, man muss vielleicht nicht immer eine ganze Wand mit Holzzäunen hinsetzen zum Nachbarn, sondern kann ja auch ganz stilvoll bloß auf 3 oder 1 Meter schöne Elemente setzen, die ja auch abgrenzen optisch.
Ach so, man macht das dann nur an einer Stelle, man zieht das dann nicht über das ganze Grundstück?
Genau, man hat dann eben bloß bestimmte Stellen, wo man so einen Metallzaun oder so einen Glaszaun setzt und dazwischen hat man wieder Pflanzen und man hat dann eben trotzdem einen offenen Charakter eigentlich.
Ja, das klingt nach einem Zaun für Fortgeschrittene. Also man setzt so eine Art künstliche Trennwände in den Garten oder zwischen den Gärten und dann fließt das so da drum herum, ne?
Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also ich hatte vorher sowas auch noch nie gesehen. Aber der Herr Herms, der war zuversichtlich, dass diese aufgelockerten Zäune im Kommen sind. Und man kann sich das ja auch vorstellen beim Wohnen und in der Architektur. Da öffnet sich ja auch alles. Warum nicht beim Zaun? Zum Thema schöner Zaun wollte ich dann noch eine zweite Meinung hören, und zwar die von Gabriela Pape. Sie leitet die Königliche Gartenakademie und das ist die Adresse in Berlin, wenn es um geschmackvolle Gärten, Gartenmöbel und eben Zäune geht. Gabriela Pape hat mir einen Klassiker empfohlen, den Linné- oder Schinkelzaun. Bei der Aufnahme gab es ein technisches Problem, deshalb klingt sie jetzt so, als ob sie in einer Dose sitzen würde. Aber es ist trotzdem interessant, was sie über das altdeutsche Schuppengeflecht erzählt.
Wie der Maschendraht hat der halt so runde Maschen. Der ist sehr elegant und sehr edel und der hat kleine Ananasse auf den Pfosten. Also das ist ein Linné-Zaun, der hier in Potsdam, Berlin sehr viel benutzt wird. Den hat es also in allen großen Landschaftsparks. Früher hatten die Leute ja auch noch Geld. Also schönes ist halt immer so, kostet halt Geld, ne?
Ja, schön, retro und teuer, so klingt das. Was muss man dafür auf den Tisch legen?
Für diesen handgeflochtenen altdeutschen Schuppenzaun zahlt man in der günstigsten, aber hohen Ausführung ungefähr 250 Euro auf 2 Meter. Der vergleichbare Holzzaun im Baumarkt, der kostet ungefähr 100 Euro, so ganz grob gesagt. Und ein Metallzaun dann noch mal weniger als die Hälfte, also 30 bis 50 Euro.
Es gibt ja auch Länder, die kommen so ganz ohne Zaun aus. In den USA oder in Skandinavien sieht man das zum Beispiel viel seltener. Warum haben in Deutschland denn alle einen Zaun?
Also ich dachte bislang immer, das liegt daran, dass die Deutschen so gerne auf ihr Recht pochen und der Zaun so eine Art Reviermarkierung ist, also Stichwort Nachbarschaftsstreitigkeiten. Gabriela Pape hatte eine andere Theorie. Sie hat 30 Jahre in England gelebt, wo es ja auch viel weniger Zäune gibt. Und aus England kommt auch dieser schöne Begriff The Borrowed View, also der geborgte Blick, wenn es so aussieht, als ob der Nachbargarten mit zum eigenen gehört, weil eben kein Zaun dazwischen steht. Aber in Deutschland, sagt sie, da geht es nicht ohne Zaun um den Garten.
Weil die Menschen, die vorbeilaufen, die würden da drin auch picknicken und ihre Bierdosen da lassen. Also in Amerika hat man das ja gar nicht, aber da sind die Leute auch nicht so übergriffig. Also es hat schon auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Also ich habe das probiert in München zum Beispiel bei Gärten, wo wir den Vorgarten offen gelassen haben und dann erst so 3-4 Meter zurück den Zaun gesetzt haben. Da konnte ich die Bauern dafür begeistern, mal so einen amerikanischen Vorgarten. Tja, nach 3 Jahren haben wir einen Zaun ziehen müssen, weil das alles zu geschissen war.
Ach, der Vorgarten wird zum Hundeklo, das ist ja auch sehr schön. Gibt es da auch noch etwas günstigere Varianten, die trotzdem ganz okay aussehen?
Ja, die gibt es auch. Also Gabriela Pape hat zum Beispiel noch die Trelliszäune empfohlen. Die sind aus Holz und haben so ein Rautenmuster. Die sehen eigentlich aus wie Ranghilfen und sind dadurch natürlich sehr dezent im Garten. Und das war ihr, glaube ich, auch wichtig, dass sich der Zaun nicht so in den Vordergrund drängelt, sondern den Pflanzen die Bühne lässt. Und so ein Metallzaun, sagt sie, wirkt schon viel besser, wenn er nicht grün ist, sondern grau, weil dieses Grün, in dem die Zäune immer daherkommen, das gibt es in der Natur gar nicht. Und deshalb sticht er richtig ins Auge, wohingegen das Grau dazu neigt, dann mit der Landschaft zu verschwimmen. Man kann den Zaun natürlich, das ist die allergünstigste Variante, auch mit Pflanzen kaschieren oder, das machen die Engländer, man setzt den Zaun gleich in die Hecke rein. Dafür gibt es dann dieses Kofferwort Fetch. Das setzt sich dann zusammen aus Fence, der Zaun, und Hedge, die Hecke. Und dann hat sie mir noch verraten, was der schönste Zaun von allen ist. Und der Name, das ist jetzt kein Witz.
Ein Haha. Das ist eigentlich eine Verwandlung eines Schützengrabens. Das ist der teuerste Zaun der Welt. Der muss mindestens 30 bis 50 Meter vom Haus weg sein, dieser Graben, diese versteckte Mauer. Und dann sieht das so aus, dann hat man oben in England hat man meistens einen Rasen vom Haus und guckt über die Landschaft und dann hat man das Gefühl, die Schafe könnten bis zur Tür kommen, weil man den nicht sieht. In Berlin soll auch gerade, ich glaube am Reichstag wollten sie jetzt ein Haha einrichten. Da haben sie Angst, dass da irgendwie auch mal einer mit dem Laster über den Rasen fährt und in den Reichstag fährt oder irgend sowas. Und anstatt da jetzt eine Mauer oder große Poller zu ziehen, hat jemand gesagt, na, dann warum machen wir nicht ein Haha?
Susanne, der schönste Zaun ist der Schützengraben.
Der Schützengraben mit der Mauer drin, genau. Der, also, den man nicht sieht.
Der, den man nicht sieht. Susanne Balthasar auf der Suche nach dem idealen Zaun, weil es hier anscheinend ohne Zaun nicht geht. Vielen Dank.
Gern.
Geschichten von Menschen am Zaun in diesem Echtzeit-Podcast. Und an dieser Stelle setzen wir unbedingt fort.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
und Axel Ranisch.
In der heutigen Folge 26 geht es alles andere als getragen zu. Und zwar ist der Komponist so eine Art Cowboy der Klassik, ein jüdischer, linker, schwuler Cowboy. Und er hat unter anderem ein Ballett komponiert, das uns in staubige Landschaften zu schönen Farmerstöchtern und echten Kerlen auf Pferden führt.
Axel,
ja.
Pass auf, Zitat. Wer solch eine Musik schreibt, wird wohl später einen Mord begehen. Über ein Orgelkonzert.
Oh, Poulenc.
Aaron Copland?
Ja.
Ja, derjenige, der das Orgelkonzert geschrieben hat, über den das gesagt wurde.
Ich muss dir gestehen, ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört, aber ja, ich habe überhaupt nicht die geringste Ahnung von der Musik von Aaron Copland. Das,
also,
ist wirklich völlig neu für mich.
Einer der Lehrer von Bernstein gewesen und ich glaube, die haben auch Zeit ihres Lebens eine ganz intensive Freundschaft gepflegt. Bernstein gilt heute noch als der beste Dirigent seiner Werke. Ja. Copeland selber hat wahnsinnig, nicht amerikalastige Musik, sondern also uramerikanische Musik geschrieben.
Wir hatten Dvorak, der versucht hat, amerikanisch zu schreiben.
Und immer tschechisch klang. Ja, genau. Und jetzt haben wir einen amerikanischen Juden, der amerikanische Musik geschrieben hat. Und wirklich nach Folk, nach Country, nach Cowboy-Songs klingt, der auch die größtenteils verwendet hat in seiner Musik. Ja. Der eine ziemlich experimentelle Phase hinter sich hatte und dann aber völlig in die tonale Ebene sich da etabliert hat. Und das ist wunderbare Musik.
Großer Fan der amerikanischen Folksmusik gewesen.
Ja, man sieht einfach die untergehende Sonne und die grasenden Pferde und die Lagerfeuerromantik. Und mich verbindet so ein bisschen persönlich mit dem Komponisten etwas, weil wir früher mit dem Landesjugendorchester in Mecklenburg-Vorpommern Konzertreisen gemacht haben. Und da hatten wir ein Konzert, das hieß Amerikanische Nacht. Und da haben wir einen Teil von ihm gespielt, den ich dir heute gerne vorstellen würde. Es war das Ballett Rodeo oder Teile aus dem Ballett Rodeo. Vier Teile habe ich dir heute mitgebracht. Ja. Vielleicht kannst du das erste schon mal anspielen. Es geht nämlich gleich richtig zur Sache.
Ja, Bernstein, das klingt nach Bernstein.
Ja, oder?
Nach den sinfonischen Tänzen der West Side Story.
So stellt man sich irgendwie die 30er Jahre vor, Detroit, Brooklyn.
Ja, oder noch weiter auf dem Land, ne?
Ja.
Wie, und hast du im Orchester mitgespielt?
Ich habe zum Teil auf die Teenager aufgepasst und habe sozusagen die pädagogische Mitarbeit übernommen und saß immer im Publikum und habe mir den Dirigenten, der Peter Aderholt, wirklich ein toller Dirigent, der auch bei Bernstein im Schleswig-Holstein Musikfestival Unterricht hatte, habe mir den von hinten angeguckt und war begeistert. Und mir hat genau dieses Ding, dieser Einstieg in diese Musik so gut gefallen.
Klavier, Percussion, alles dabei, ne? Das ist doch Lebenslust.
Ja, du hörst die Iren, du hörst, weiß ich nicht. Diese ganze Rodeo-Nummer erzählt eine Hochzeit auf einer amerikanischen Ranch. Es ist jetzt nicht sehr kompliziert, was die Handlung betrifft. Es geht um ein sehr gut aussehendes Cowboy-Mädchen und es geht um einen, der am besten das Lasso schwingt.
Und der ist verliebt in das Cowboy-Mädchen.
Der ist verliebt in das Cowboy-Mädchen.
Und das Cowboy-Mädchen ist aber in einen anderen verliebt, der wiederum in die Tochter des Rangers verliebt ist. Ich hab's gelesen.
Was wiederum natürlich zu einer Schlägerei führt. Und auch das kann man gut hören. Wie heißen die? Diese Iren, die so steppen. Also, könnte ich das alles, oder?
Keine Ahnung. Also, es ist, ja, diese. Was ist jetzt los? Das ist das Pferd?
Wahrscheinlich.
Oh.
Und jetzt wird etwas ruhiger. Entweder ist jemand sehr, sehr müde.
Oder
ihm ist schlecht.
Auf die Nase gekriegt.
Oder er hat ein paar gefangen. Dem geht's nicht mehr so gut.
Jetzt umgekehrt. Aber ich glaube, die anderen feiern einfach weiter, ne?
Da wird weiter gefeiert. Und zwar ziemlich derbe. Sehr schön, ja.
Ja, Wahnsinn.
Der Copeland hatte auch eine ganz verrückte Biografie, weil er in dieser Zeit eben sehr präsent war, in dem die Kommunistische Partei verboten war und man unterstellte ihm dort Mitglied zu sein und das FBI ermittelte gegen ihn und er saß vor dem Kongress und hat das ganz klar von sich gewiesen, er wäre nie Mitglied gewesen, er war immer linksorientiert.
Er war links, er war Jude, er war schwul.
Ah.
genau. Und hat aber später eine Hymne komponiert auf Lincoln, die zur Parteihymne der Republikaner wurde, wo er sich insgeheim immer drüber amüsiert hat, dass er als jüdischer linker Schwuler die Parteihymne für die Republikaner.
Ja, wobei er auch zum Teil auf der schwarzen Liste der Hollywood-Studios stand. Also er war natürlich Filmmusiker, ist ja klar, hört es ja, ne?
Ja, ja.
Und es werden auch heute noch so Ausschnitte aus seinem Werk, werden heute noch verwendet. Zum Beispiel Spike Lee hat 1998 in einem seiner Filme eine Szene mit seiner Musik untermalt. Also es ist immer noch sehr, sehr präsent und sehr aktuell und ist eben sehr, sehr amerikanisch.
Ja. Mordsentdeckung.
Es hat dir gefallen.
Ja, das tut es.
Super.
Cool.
Die 26. Ausgabe von Klassik drastisch mit David Striese und Axel Ranisch war das. Heute haben sie sich über Aaron Copland unterhalten und sein Ballett Rodeo. Und natürlich gibt es diese Serie auch als Extra-Podcast. Das war die Echtzeit über Menschen am Zaun. Ich bin Marietta Schwarz. Tschüss und bis zum nächsten Mal.